Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Guten Morgen. Ja, Lob, ein Lobpreis auf den Herrn, Psalm 103. Wir sind schon gut eingestimmt worden und beim Psalm 103 ist es ja nicht schwierig, Lieder zu finden, denn es gibt wahrscheinlich keinen Psalm, der so häufig musikalisch vertont wurde wie Psalm 103. Und insofern sind wir schon ganz gut hingeführt. Gertrude Chambers, von ihrem Mann liebevoll Biddy genannt, und ihr Ehemann Oswald Chambers hatten einen schweren kranken Bekannten besucht. Nach dem Besuch fragte Gertrude ihren Mann, was Gott wohl mit diesem kranken Mann tun werde. Oswald Chambers soll geantwortet haben: Was Gott tut, ist mir nicht so wichtig. Was er ist, das ist wichtig. Nochmal, was Gott tut, ist mir nicht so wichtig. Was er ist, das ist wichtig. Mit dieser zugespitzten Aussage sind wir gedanklich bereits mitten im Psalm 103 angekommen. Ich würde den Gedanken vielleicht etwas zurückhaltender formulieren. Wer Gott ist, bestimmt, was er tut. Wenn du erkannt hast, wer Gott ist, weißt du auch, wie er handelt. Denn sein Wesen, sein Charakter, seine Eigenart, seine Persönlichkeit bestimmt sein Handeln. Und das Kennen seines Wesens zeigt dir den Weg, wie du ihm begegnen, mit ihm leben und mit ihm in die Zukunft gehen kannst. Genau das wollen wir heute Morgen anhand von Psalm 103 tun. Das Wesen des Herrn, der allein Gott ist, studieren. Dieser Psalm hilft uns dabei, ein ausgewogenes und vertieftes Verständnis von ihm zu entwickeln. Ich lese Psalm 103. Von David, ein Psalm. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israels, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preist den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Zum Psalm 103 haben wir keine Angabe, in welchem Lebensabschnitt David diesen Psalm geschrieben hat. Gleichwohl würde ich sagen, hat die Einschätzung von Spurgeon in seinem Werk Die Schatzkammer Davids etwas für sich. Er schreibt: Wir möchten ihn den späteren Jahren dieses gottbegnadeten Dichters zuschreiben, da derselbe eine höhere Erkenntnis von der Köstlichkeit und der Vergebung hatte, weil auch eine durchdringendere Erkenntnis der Sünde als in seinen jüngeren Tagen. Die starke Empfindung der Hinfälligkeit des Lebens weist auf das beginnende Alter, wie die überströmende Fülle lobpreisender Dankbarkeit auf die Zeit der inneren Reife. Letztendlich aber gilt, wir wissen nicht, wann David diesen Psalm geschrieben hat. Psalm 103 gehört zu den bekanntesten Psalmen der Bibel. Möglicherweise nimmt er nach Psalm 23 den zweiten Platz ein. Und kaum ein anderer Psalm hat das christliche Liedgut so stark geprägt wie dieser. Campbell Morgan schreibt in seiner Exposition on the Whole Bible, also seinen Ausführungen, Auslegungen zur gesamten Bibel: Er ist vielleicht das vollkommenste Lied des reinen Lobpreises, das in der Bibel zu finden ist. Er ist zum gemeinsamen Erbe aller der geworden, die durch Leiden und Befreiung die Güte des Herrn erkannt haben. Seit Jahrhunderten wird er von frohen Herzen gesungen und auch heute ist er noch so frisch und voller Schönheit wie eh und je. Auch in der akademischen Theologie findet sich ausdrucksstarke Bewunderung. Der katholische Theologe Alfons Weißer nennt den Psalm eine der reinsten Blüten am Baume des biblischen Glaubens. Der amerikanische Theologe Philip Dearn schreibt: In der religiösen Poesie des antiken Israel sprechen nur wenige Abschnitte so sehr die moderne Seele an wie Psalm 103. Der evangelische Theologe Klaus-Dieter Seibold bezeichnet ihn als Hohelied der Gnade und ein Kernstück der Vergebung und Versöhnung und Sendung. Warum zitiere ich hier Theologen aus so unterschiedlichen Welten? Weil ihre Einigkeit über die Schönheit und Bedeutung dieses Psalms bereits eine erste Schlussfolgerung erlaubt. Der Herr, der in diesem Psalm beschrieben wird, zieht Menschen an. Wir sehnen uns zutiefst nach einem Gott mit diesen Eigenschaften. Wir sehnen uns nach einer Welt, die von diesen Eigenschaften geprägt ist und nach Beziehungen, die auf diese Weise gelebt werden. Der katholische Theologe Christoph Dohmen sieht den Psalm sogar als brückenbildend für den Dialog zwischen Juden und Christen, weil das in ihm vermittelte Gottesbild bei beiden Gruppen Zustimmung findet. Wenn der Herr selbst einheitsstiftend ist, dann verstehen wir, warum Paulus die Christen in Ephesus und auch heute auch uns noch auffordert, hinzugelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, indem sie in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Gott, der Herr, ist einheitsstiftend. Nicht nur, aber er ist es. Kommen wir zur Auslegung des Psalms. Ich will zunächst auf die Struktur eingehen, weil uns das hilft, diesen Psalm etwas besser zu verstehen. Denn wenn wir uns der Struktur des Psalms zuwenden, dann endet die Einigkeit der Ausleger ganz schnell. Einerseits lobt zum Beispiel der evangelische Theologe Franz Grüsemann die ausgeprägte ästhetische Virtuosität des Psalms durch die Zusammenstellung und Neuordnung älterer Bibelabschnitte aus der Tora. Insbesondere den fünf Büchern Mose, entsteht einer der schönsten wie theologisch großartigsten Psalmen. Andererseits sehen kritische Theologen im Psalm mangelnde Originalität, ein Ergebnis einer Lesenarbeit mit undurchschaubarer Struktur. Psalm 103 enthält tatsächlich eine Zusammenstellung alttestamentlicher Texte, aus der Tora insbesondere. Ein stimmiger roter Faden ist nicht auf den ersten Blick vielleicht ohne weiteres erkennbar. Daher kann die Zusammenstellung etwas unvermittelt wirken. Und doch bin ich ganz bei Grüsemann. Es ist eine wunderschöne Zusammenstellung, die einen konzentrierten neuen Blick auf den Herrn schenkt. Der Psalm gleicht nämlich einem persischen Teppich. Die vielfältigen Strukturelemente gehen fließend ineinander über. Je länger ich mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, es ist mir unmöglich, alle Zusammenhänge und Strukturen vollständig zu erfassen. Immer wieder tauchen neue Facetten auf und es ist mir zeitlich unmöglich, alles, was ich erkannt habe, in einer einzigen Predigt zu fassen. Daher verbleibe ich im Wesentlichen in der Vogelperspektive und tauche in einzelne Punkte hinein, insbesondere den Anfang des Psalms. Dabei möchte ich mich besonders mit der Struktur des Psalmes und dem grundlegenden Verständnis des Psalm 103 beschäftigen, um einfach auch eine Grundlage für jeden zu schaffen, mit diesem Psalm für sich weiterzuarbeiten. Aber zur inhaltlichen Struktur können wir sehr gut bekommen wir einen sehr guten ersten Eindruck, wenn wir uns mit den weiteren Ausführungen von Campbell Morgan befassen, der die Bewegung des Psalms treffend wie folgt zusammenfasst. Er beginnt mit dem individuellen Bewusstsein, also mit der Person Davids, setzt sich fort in der Anerkennung nationaler Segnungen Israels und endet mit der Einbeziehung aller Engel, Heerscharen und Werke im weiten Herrschaftsbereich des Herrn. Das Mein der persönlichen Erfahrung verschmilzt mit dem Unser der gemeinschaftlichen Verbundenheit und gipfelt im Alles des universellen Bewusstseins. Doch alles endet mit einem persönlichen Wort und die vollkommene Musik des Psalms offenbart sich darin, dass er mit derselben Note beginnt und endet. Oder kurz gesagt, David beginnt bei sich selbst, weitet den Blick auf die Geschichte Israels, deren Teil er ist, dann auf alle Menschen und schließlich fordert er die gesamte Schöpfung zum Lobpreis auf, wobei er am Ende zu seiner Seele zurückkehrt und sie auffordert, sich in den Chor des Lobpreises einzureihen. Der Psalm selbst ist eingerahmt durch die Aufforderung, den Herrn zu loben. Die Verse 1 und 2 beschreiben, wie David seine Seele selbst auffordert, Gott zu leben. Vers 20 bis 22 fordert David auf, die Engel, die Heerscharen und alle Werke Gott zu loben und schließlich sich selbst. Alles, was zwischen diesem Rahmen ist, entfaltet und begründet den Lobpreis. Wenn wir uns mit den Leitthemen beschäftigen, dann sind mir drei, würde ich sagen, wesentliche Leitthemen aufgefallen. Einmal das Gotteslob, seine Barmherzigkeit und Gnade oder Güte und die Furcht des Herrn. Der Ausgangspunkt und das Fundament aller Höhepunkte, die wir, meine ich, in diesem Psalm finden, ist die sogenannte Gnadenformel, so wird sie genannt unter Theologen. Das ist der Vers im Psalm 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist das Ausgangspunkt und das Fundament für die Höhepunkte, die sich jetzt erstrecken. Von diesem Fundament aus entfalten sich drei Höhepunkte. Vers 11, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und Vers 17, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Vers 8 bildet die Grundlage für die Aussagen, die ich gerade eben vorgelesen habe. Deswegen ist seine Gnade so übermächtig, deswegen erbarmt sich der Herr. Und deswegen können wir sicher sein, dass seine Güte, Gnade ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit über uns herrscht und er uns Gerechtigkeit schenkt. Warum? Weil er barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wenn wir uns an die inhaltlichen Anleihen oder diese zitierten Textstücke aus der Tora beschäftigen, also den fünf Büchern Mose, dann fällt uns auf, gerade diese sogenannte Gnadenformel, wo finden wir die? Die finden wir in der Begegnung Moses mit Gott am Berg Sinai. David gibt sie nicht vollständig wieder, aber in ihren wesentlichen Punkten. Und das Ereignis hat wohl David auch im Hinterkopf gehabt, als er diesen Psalm 103 geschrieben hat. Wir finden viele Worte, die er verwendet, selbst sogar in die Verbformen, in der Art, genau in diesem Abschnitt, in dem Sinai-Abschnitt, beginnend in 2. Mose 20 und fortlaufend bis 2. Mose 34, aber auch in der Rückschau in 5. Mose, als Mose mit den Israeliten, bevor sie ins Land Israel einreisen, nochmal Rückschau hält, bevor er sich verabschieden muss. Und da erinnert er auch an das, was am Sinai passiert ist. Und diese Aspekte greift David hier ebenfalls auf. Und das Ereignis von Mose, dass er auf dem Sinai war, ist auch deshalb so eindrücklich, weil Gott seine Hand über Mose halten muss, als er ihm begegnet, damit Mose nicht stirbt aufgrund der Heiligkeit Gottes. Aber was hat er dem Mose geoffenbart? Er hat ihm den Weg offenbart. Mose hat gesagt, du kennst meinen Namen, ich möchte deinen Namen kennen. Und du willst mit uns, mit mir weitermachen oder mit uns als Volk, dann zeige mir die Wege, wie wir gemeinsam gehen können. Da finden wir auch diesen Begriff Weg. Und dann offenbart Gott ihm seinen Namen und eben durch die Gnadenformel, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. David zeigt uns also, dass er die Tora, die 5 Bücher Mose, sehr gut kannte. Er hatte sie intensiv studiert und er lernte dabei seinen Herrn kennen. Kommen wir zum Inhalt, von der Struktur zum Inhalt unseres Psalms. David beginnt bei sich selbst in den Versen 1 bis 6, wir können auch sagen 1 bis 5. Die erste Frage, die ich mir in diesem Abschnitt gestellt habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt, spricht David ausschließlich zu seiner Seele oder spricht er ab Vers 3 bis 5 den Leser des Psalms an? Wenn ihr Predigten anhört, dann werdet ihr merken, dass das ab und zu wechselt, dass manche diese Verse 3 bis 5 als Verheißungen an den Leser des Psalmes verstehen. Dass David aber in diesem Abschnitt zu seiner Seele spricht, ist eindeutig. Das Wort dein und dich sind im Hebräischen weibliche Formen, keine männlichen Formen, die man verwenden würde, wenn man zu einem Publikum spricht. In diesem Abschnitt ist das einzige weibliche Hauptwort, auf das also sich das Dich und Dein beziehen kann, die Seele, Nefesh. Der Leser wird im Hebräischen also sofort verstehen, dass hier nicht das Publikum gemeint ist, sondern dass die Seele Davids angesprochen ist. Damit haben wir schon ein Thema geklärt. Und das hilft uns im weiteren Verständnis der nächsten Verse. David fordert also seine eigene Seele auf, den Herrn zu preisen. Der Lobpreis ist also kein Selbstläufer. Seine Selbstermahnung zeigt, dass Lobpreis nicht automatisch kommt. Dabei befolgt David ein Gebot, das der Herr seinem Volk Israel durch Mose im 5. Buch Mose gegeben hatte, nämlich in Kapitel 8, Vers 10 und 11. Und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Wir erkennen, Zufriedenheit, Trägheit und Vergessen sind unsere größten Feinde des Lobpreises. Mit Lobpreis ist ein Aussprechen feierlicher Worte gemeint, die dem Herrn gegenüber die Anerkennung, den Dank, die Ehrfurcht und die Verbundenheit bekundet. David spricht hier seine Seele als Sitz der Willensentscheidung oder der Entscheidung an. Wie macht das David? Wir haben es schon in der Einleitung gehört. Er erinnert sich an die Wohltaten des Herrn. Und Sarah hatte schon in der Einleitung angedeutet, es gibt nicht immer Umstände, die uns zum Lob motivieren. Es gibt Situationen, die es so erscheinen lassen, als hätten wir gar keinen Grund zum Lob. David folgt dem Gebot Gottes an sein Volk. Und welche Wohltaten zählt er auf? Es ist nicht sein Palast, es ist nicht sein Militär, es sind nicht seine Erfolge, es ist nicht der Wohlstand, es sind die geistlichen Wohltaten des Herrn, die so leicht vergessen werden, aber die bleiben, die uns niemand nehmen kann. Haus und Hof, Frau und Kind, Mann und Eltern kann Gott oder können uns genommen werden, aber die geistlichen Wohltaten des Herrn können uns nicht genommen werden. Die bleiben. Und damit gibt uns der Psalm einen Grund, Gott zu loben, alle Zeit. Bei der Aufzählung der Wohltaten verwendet David im Hebräischen ein Partizip, im Deutschen Mittelwort genannt, das also Mittelwort genannt wird, weil es weder ein klares Verb noch ein Hauptwort noch ein Adjektiv ist, sondern irgendwo dazwischen steht. Es beschreibt keine abgeschlossene Vergangenheit, sondern eine andauernde, aus dem Wesen entspringende Handlung Gottes. Gott ist aus seinem Wesen entspringende Handlung. Gott ist nicht jemand, der einmal vergeben hat. Er ist der Vergebende. Er ist der Heilende. Wörtlich übersetzt könnte man sagen, Vergebender deiner, aller deiner Sünde. Heilender deiner Krankheit. Diese Betonung ist in der deutschen Übersetzung nicht so deutlich erkennbar. Damit sind die von David aufgelisteten Wohltaten an den Anfang jedes Gedanken gestellt und eng wie wir es überhaupt in unserer Sprache ausdrücken können, mit seinem Herrn und seinem Wesen verknüpft. Kommen wir zur ersten Wohltat. Psalm 103, Vers 3. David nennt die Vergebung seiner Sünde hier mit der Betonung der Schuldenlast und der damit verbundenen Strafe. Sie sind die Ursache alles Elend. Der Trennung von Gott, der Vergänglichkeit und der Furcht vor Gott, vor Gottes Gericht. Wenn die Sünde vergeben ist, ist die Gemeinschaft mit dem heiligen Herrn wieder möglich. Daher steht sie gleich am Anfang. Als zweite Wohltat nennt David die Heilung seiner Krankheit. Das Wort Krankheit kann sich auf körperliche Krankheit beziehen und tut das oftmals. Aber es wird aber auch im übertragenen Sinne in der Bibel verwendet. Da David hier zu seiner Seele spricht, meint er nicht seine körperliche Krankheit, sondern die Gebrechen der Seele, die zum Versagen in der Beziehung zu Gott führt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir das uns vor Augen führen. Bei der dritten Wohltat beschreibt David, dass es der Herr ist, der seine Seele aus der Grube erlöst. Die Seele ist es, die nach dem körperlichen Tod weiterlebt. Die Seele ging nach dem Alten Testament in das Totenreich, auch Sheol genannt. Die Grube als gesonderter Ort im Sheol ist der Ort, in dem die Ungerechten versammelt werden. David wusste, was wir aus anderen Psalmen wissen, dass seine Seele in das Totenreich gehen würde. Er wusste aber auch, dass er durch die Vergebung seines Herrn erlöst, also freigekauft ist von der Grube. Die vierte Wohltat führt David zu dem Leitthema seines Psalms. Der Herr krönt seine Seele mit Gnade oder Güte und Erbarmen. Und hier wird das Leitthema zum ersten Mal aufgegriffen. Die zwei wichtigen Worte. Güte oder Gnade und Erbarmen. Er beschreibt es so bildhaft, dass uns die Güte und die Gnade wie eine Krone auf das, oder David, seiner Seele, der Seele Davids wie eine Krone aufgesetzt wird. Das Wort hat auch noch diese Facette, diese Bedeutungsfacette, dass sie sich schützend umhüllt, einen schützend umhüllt. Wir können also sagen, dass die Krone auch eine Art Helmcharakter hat. Damit gilt, keine Sünde, kein Versagen, keine Schuld kann Davids Seele überwinden. Sie ist geschützt durch des Herrn Wesen. Mit der Güte des Herrn wird die Gemeinschaft wiederhergestellt und seine anhaltende Treue garantiert, dass Davids Seele geschützt ist sein Leben lang. Mit Güte des Herrn ist die Gemeinschaft wiederherstellende, anhaltende Treue, Gnade, Liebe, Freundlichkeit, großherzige Fürsorge und Loyalität zum Ausdruck gebracht. Das Wort Erbarmen wird im Hebräischen mit dem Wort Mutterleib assoziiert, also die Fürsorge für die bedürftigsten Menschen, den wir haben, das ungeborene Kind, das völlig in Abhängigkeit von seiner Mutter lebt. Die fünfte Wohltat ist schwierig zu übersetzen. Wir kommen zu Vers 5. Und der Text ist auch etwas unklar. Wörtlich steht im masoretischen Text: Sättigende mit dem Guten deinen Schmuck. Bei der Ermittlung der Bedeutung kann uns der zweite Halbsatz und die Septuaginta, die griechische Übersetzung, helfen. Es kann das Verlangen der Seele naheliegend nach dem Leben hier, also das Verlangen der Seele, dass sie leben möchte, Davids gemeint sein, oder das Alter, das hier als Schmuck bildhaft beschrieben wird. Die Versorgung des Herrn führt dazu, dass die Seele der Jugend gleich erneuert wird, also nicht altert. Als Bild dient der Adler, der sein Gefieder beim Mausern immer wieder erneuert, sodass es ihn erneuert, in seinen jungen Jahren wieder in der Luft schweben lässt. Die sechste Wohltat spricht die Seele Davids nicht mehr an, sondern öffnet uns den Blick zum nächsten Abschnitt. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen Bedrückten. Gott wird den Unterdrücker richten, sodass der Bedrückte frei werden kann und ihm Gerechtigkeit zukommt. Das Volk Israel hat dies erfahren. Der Herr hat es aus der Sklaverei Ägyptens befreit und die Ägypter gerichtet. Nun können wir uns also zum nächsten Abschnitt, zum Berg Sinai, begeben. Kommen wir zu dem Psalm, zu den Versen 7 bis 14. David erinnert sich der Geschichte Israels. David weitet seinen Blick auf Israel in den Versen 7 bis 18. Nein, das ist so nicht richtig, 7 bis 14. Da die Seele sich nicht selbst täuschen will, begründet David seine Aussage über die Wohltaten an seiner Seele anhand der Geschichte Israels. Er zeigt, der Herr hat sich in der Vergangenheit als genau dieser Gott erwiesen, wie er ihn uns vorher beschrieben hat. In Vers 7 erinnert sich David daran, dass der Herr Mose seine Wege geoffenbart hat. Ich hatte vorhin schon hingewiesen auf die Geschichte am Berg Sinai, wo Mose die Wege Gottes in Erfahrung bringen wollte und Gott gebeten hat, dass er sich ihm doch offenbart, wie er das Volk weiter führen kann, wie die Wege Gottes sind. Und das war, nachdem das Volk Israel das goldene Kalb angebetet hatte und dieses ganze Projekt, Israel aus Ägypten in das verheißene Land zu führen, am Scheitern war. David erinnert sich auch, wie der Herr an dem Volk Israel gehandelt hat. David zählt sich nun selbst zum Volk Israel, er wechselt von ich, also von seiner Person, zu uns. Er macht sich damit zum Teil der Geschichte, zum Nutznießer der Wohltaten des Herrn an seinem Volk. In Vers 8 beschreibt David das Wesen des Herrn, also die sogenannte Gnadenformel. Er kommt wieder zurück zum Leitthema seines Psalms. Die Beschreibung des Herrn erfolgt ohne ein Verb, ohne ein Zeitwort. Eine im Hebräischen mögliche Form, die Zeitlosigkeit und allgemeine Gültigkeit ausdrückt. Gottes Wesen ist zeitlos und gilt für immer. Interessant ist, dass er in Vers 8 auch genau diese Worte, die von Gnade und Barmherzigkeit die wir schon in Vers 4 hatten, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, dass genau diese Worte wieder als Klammer den Vers 8 umfassen. Wir haben Barmherzigkeit am Anfang und die Gnade und Güte am Ende. Und der Herr steht in der Mitte des Satzes. Also wir sehen auch schon in diesen Kleinigkeiten, wie David versucht hat, diese Themen ganz klar und deutlich uns vor Augen zu führen, wie wichtig ihm diese Worte sind, hier für diesen Psalm. In Vers 9 fährt David fort, indem er sagt, er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Wir haben es hier in der Zukunftsform, er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Es ist eine Form, die auch präsentisch, also in der Gegenwart übersetzt werden könnte. Er rechtet nicht immer und er zürnt nicht immer. Und damit ist auch angedeutet, dass hier das Wesen Gottes beschrieben ist, eine allgemeingültige Aussage über Gott getroffen wird. Ab Vers 10 beginnt David in der Vergangenheitsform zu schreiben. Er hat uns nicht getan, also dem Volk Israel, nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolden. Es zeigt uns also, dass der Herr seinem Volk immer wieder vergeben hat. Auch in den Versen 11 und 13 und 14, die in euren Bibeln oft mit der Gegenwartsform übersetzt sind, gibt es ein Wort, das in der Vergangenheitsform steht. Ich möchte es euch einfach mal vorlesen, wie man es ebenfalls übersetzen könnte. Denn so übermächtig ist seine Gnade über denen gewesen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so hat sich der Herr erbarmt über die, die ihn fürchten. Und Vers 14, denn er hat uns unser Gebilde erkannt, gedenkend, dass wir Staub sind. Warum reite ich darauf so rum? Warum ist mir das so wichtig? Weil David zeigt, das ist keine Theorie. Das ist Geschichte. Das ist passiert. Das ist erwiesen. Davids Verständnis von seinem Herrn ist keine Selbsttäuschung, keine Illusion oder Traumtänzerei. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das mitnehmen. Gott fordert von uns nicht, dass wir irgendwie völlig ohne Beleg, ohne Gründe glauben, sondern er möchte uns einen guten Grund geben. Und David konnte von seinen Vorvätern berichtet lesen, was Gott an seinem Volk getan hat. Es waren keine Geschichten, kein Mythos. Es waren Fakt, es waren historische Ereignisse. Und deswegen kann David also auch seine Seele nochmal ganz klar sagen, was ich vorhin zu meiner Seele gesagt habe, das ist nicht irgendetwas, was ich mir selbst einrede, sondern Gott ist tatsächlich so. Er ist so von meinem Volk erlebt worden. Damit steht fest, der Herr vergibt. Er rechnet nicht auf. Die Sünden und Vergehen hat er unerreichbar entfernt für diejenigen, die ihn fürchten. Die Gnade und Güte war übermächtig. Die Sünde ist besiegt. Gehen wir weiter zu Vers 15 bis 17. David erinnert uns. Er spricht jetzt zu allen Menschen. In Vers 15 verlässt David die Wir-Form und spricht den Menschen allgemein an. Er verwendet hierbei das hebräische Wort Enosh, also nicht Adam oder Ish, ein Wort, das insbesondere in den Psalmen und im Buch Hiob verwendet wird und den Menschen in seiner Schwäche und Hinfälligkeit beschreibt. Ein eindrückliches Beispiel findet sich in Hiob 7, 17 bis 21. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du sein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihn alle Augenblicke prüfst? Wie lange noch willst du nicht von mir wegblicken, nicht einmal so lange von mir ablassen, bis ich meinen Speichel heruntergeschluckt habe? Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter des Menschen? Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt? Und warum werde ich mir zur Last? Warum vergibst du mir nicht mein Verbrechen und lässt meine Schuld nicht vorübergehen? Denn nun werde ich mich in den Staub legen und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Das Elend des Menschen ist also dreifach. Er ist schuldig vor dem Herrn, er sieht sich dem Gericht des Herrn ausgesetzt, er ist vergänglich. David unterstreicht hier schon beginnend in den Versen 14 oder 13 und 14 die Vergänglichkeit des Menschen und verwendet hier ein Bild, eine Blume. Der Lebenszyklus einer Blume ist noch kürzer als die Lebenszeit eines Menschen und veranschaulicht uns daher die menschliche Hinfälligkeit besonders eindrücklich. Und dann mitten in dieser Vergänglichkeit die große Wendung in Vers 17. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Hier spricht David nicht mehr nur von Israel, nicht mehr nur von sich, sondern von allen Menschen zu aller Zeit, die den Herrn fürchten. Mit dieser Aussage enthält unausgesprochen die Verheißung des ewigen Lebens. Denn die Güte des Herrn kann nur dann von Ewigkeit zu Ewigkeit über dem Gottesfürchtigen währen, wenn dieser nicht einfach vergeht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Warum kann David diese universale Aussage treffen? Weil das Wesen des Herrn unveränderlich ist. Was er gegenüber Israel war, ist er gegenüber allen Menschen zu aller Zeit, an allen Orten. Interessant, jetzt wendet David Partizipien, also diese Mittelworte für den Menschen an. Den Herrn Fürchtende, seinen Bund Haltende, seine Vorschriften Gedenkende. Der Mensch, der dem Herrn nachfolgt, nimmt gleichsam das Wesen des Herrn an. Denn der Bund und die Vorschriften des Herrn sind Ausdruck seines Wesens. So wie Mose die Herrlichkeit des Herrn ausstrahlte, nachdem er dem Herrn auf dem Berg Sinai begegnet war. Kommen wir zu Vers 19 bis 22. David ruft nun uns zur Anbetung auf. Und dafür legt er im Vers 19 das Fundament. Der Herr hat seinen Thron im Himmel aufgerichtet und sein Königreich herrscht über alles. Das ist die Garantie. Niemand kann ihm die Herrschaft nehmen. Alles steht unter seiner Regierung. Und wer unter dieser Herrschaft lebt, darf gewiss sein, dieser Herr wendet sich ihm in Güte und Erbarmen zu, wenn er ihn fürchtet. Daraus folgt zwangsläufig der Aufruf, preist den Herrn, Engel herrscharen alle Werke. Und David stimmt selbst in den Chor ein, lobe den Herrn, meine Seele. So, was können wir aus dem Psalm für uns mitnehmen? Ich möchte zusammenfassen, was wir mitnehmen können. Die Seele braucht eine Selbstaufforderung. Der Weg zum Lobpreis geht über den Verstand, der sich der Wahrheit zuwendet. Die Seele folgt nach. Vielleicht kennen so einige den Spruch, den ältere Geschwister immer wieder zitieren. Danken hilft vor Wanken und Loben zieht nach oben. Das Gefühl ist nicht immer da, wo es sein soll. Aber wenn es nachfolgt, ist es ein großer Unterstützer. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir brauchen also manchmal diese Überwindung, dass wir sagen, Gott hat uns gesagt, wir sollen ihn loben. David hat uns aufgefordert, in diesem Psalm Gott zu loben. Und manchmal ist es uns tatsächlich nicht zum Loben. Und dann kann uns helfen, dass wir diesen Psalm lesen und uns dieser geistlichen Wohltaten Gottes erinnern, die uns niemand wegnehmen kann. Oder ein Professor, ein Theologe hat mal gesagt, wenn ihm überhaupt nicht zum Danken zumute ist, dann liest er 1. Mose 1, die Schöpfungsgeschichte, und dankt für die einzelnen Dinge, die Gott geschaffen hat. Das Mittel ist das Erinnern. Erinnere dich an die Wohltaten des Herrn, an das, was er allgemein und was er konkret in deinem Leben getan hat. Vielleicht kann ein Gebetstagebuch helfen, ein Danktagebuch, ein Buch, wo du deine Erlebnisse mit Gott aufnotierst. sodass du dich immer wieder daran erinnern kannst, was Gott an dir und mit dir getan hat. Wir danken nicht einem Gott und loben nicht einen Gott grundlos. Wir bringen uns nicht in irgendeine Gefühlswallung, sondern die Begründung dafür, dass wir Gott loben, liegt in seiner Geschichte. In dem, was er an Israel getan hat, was von Gott bezeugt ist, was von Jesus im Neuen Testament bezeugt ist und überliefert ist und was er an unserem Leben getan hat. Wir müssen nicht irgendwie kopflos einer Idee, einer Ideologie, einem Gott nachfolgen. Das Wesen des Herrn ist zeitlos und allgemeingültig. Was in Vers 8 beschrieben ist, gilt für alle Menschen zu aller Zeit. Das ist unser Anker, das ist unser Schutz, das ist unsere Krone, das ist unser Helm, den wir auf dem Kopf tragen, der uns in die Ewigkeit führt. Wir sind vergänglich, aber der Herr möchte sich uns wie ein Vater zuwenden. Zu meinem letzten Geburtstag habe ich eine Tasse geschenkt bekommen, da stand drauf: Älter ist wie jung, nur cooler. Seitdem habe ich auch eine Erinnerung dafür, dass mein Leben vergänglich ist. Ja, ab einem gewissen Alter bekommt man solche Tassen. Ja, das ist einfach so. Da kann man sich nicht dagegen wehren, aber das ist auch nicht schlimm, das ist witzig und hoffentlich kann man darüber lachen. Und man kann darüber lachen, wenn man weiß, dass mit diesem Leben nicht alles zu Ende ist. Die Furcht Gottes, der Psalm 90 geht auf dieses Thema auch nochmal ganz besonders ein und steht als erster Psalm in dem vierten Buch der Psalmen, und Psalm 103 ist ein Teil dieses vierten Buchs des Psalms, zeigt nochmal auch deutlich, wie wichtig die Furcht des Herrn ist, damit wir umdenken in unserem Leben. Damit wir uns nicht dem Vergänglichen zuwenden, sondern dass wir verstehen, es gibt ein Ende und es gibt Fragen zu diesem Ende. Dass wir diesen Fragen nachgehen und den Gott suchen, der nicht mit dem Ende ein Ende mit uns macht, sondern uns zum ewigen Leben, in eine Ewigkeit führt. Deswegen ist die Furcht Gottes so wichtig, ein wichtiges Element, dass aber Gottes Barmherzigkeit und Güte nicht ausschließt. Nach unserem Verständnis ist das oft so, dass wir Furcht vor etwas als negativ bewerten. Psalm 130 sagt uns der Psalmdichter, dass der Herr uns vergibt, damit wir ihn fürchten. Das Vergeben, die Zuwendung Gottes und die Furcht, die Ehrfurcht vor Gott schließen sich nicht aus. Als nächstes können wir mitnehmen, das unveränderliche Wesen des Herrn und seine Herrschaft ist die Garantie unseres ewigen Lebens. Der Herr hat seine Herrschaft bereits aufgerichtet im Himmel und seine Gnade und Güte steht über uns. Und daher fordert David uns auf, in diesen Lobpreis mit einzustimmen, wenn wir Gott fürchten und seine Gebote halten. Ich möchte zum Schluss kommen. Besser als mit einem neutestamentlichen Wort kann ich diesen Psalm nicht abschließen. Denn in Hebräer 4, Vers 14 bis 16 wird sichtbar, wie der Herr den Psalm 103 beschreibt in Jesus Christus, wie der Herr den Psalm 103 beschreibt in Christus Jesus Gestalt angenommen hat. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Willst du diesem Herrn dich anvertrauen, mit ihm dein Leben gestalten, dich ihm in Ehrfurcht zuwenden? Wer so vertraut mit dem Herrn ist, dem bleibt nur noch eins, ihn zu preisen. Amen.